herzlichen Dank, liebe Karin, und damit herzlich willkommen Ihnen zu den Tagesthemen. Karin hat es gerade gesagt, aus Tel Aviv. Wir melden uns hier aus dem Zentrum der größten Stadt Israels, einer überaus quirligen Metropole, in der das Leben an einem Tag wie heute einfach nur ziemlich normal erscheint. Dass Israel gerade an vielen Fronten gleichzeitig kämpft, die teilweise nicht mal eine Stunde Autofahrt entfernt sind, ist von hier aus kaum vorstellbar. Morgen ist der verheerende Terrorangriff der Hamas auf Israel genau ein Jahr her. Und wir sind hier, um zu verstehen, was in den vergangenen 12 Monaten passiert ist. Wir wollen wissen, wie sehr der 7. Oktober dieses Land und den gesamten Nahen Osten verändert hat. Und wir lernen Menschen kennen, um ein möglichst differenziertes Bild eines tief gespaltenen Landes zu zeigen. Der Schock, den der Überfall ausgelöst hat, der ist noch überall zu spüren. Und wie sehr, das haben wir gemerkt, als wir dort unterwegs waren, wo die Hamas am 7. Oktober zugeschlagen hat. Ich bin auf dem Weg in den Süden Israels. Die Orte dort kenne ich bislang nur von Bildern. Be'eri zum Beispiel. Vor einem Jahr griff auch hier die Hamas an. Massakrierte, vergewaltigte, entführte. Die Bilder der vielen Leichen werde er nie vergessen, erzählt mir Rami. Er versuchte, das Kibbutz zu verteidigen, überlebte wie durch ein Wunder. Jede Ecke erinnert ihn an Grausames. Vor diesem Haus findet er seinen Freund Hagi, schwer verletzt mit Schusswunden. Der Angriff hat da gerade erst begonnen.
Er hat noch nicht mal verstanden, dass er tödlich verletzt ist. Und ich wusste auch nicht, dass ich ihn nicht mehr retten kann. Ich sag mir selbst, hätte ich es gewusst, hätte ich seine Hand gehalten, während er... habe ich aber nicht.
101 Menschen töten die Terroristen hier, zerstören ein Drittel Be'eris. Viele hier hätten sich früher für die Menschen in Gaza eingesetzt, sagt Rami. Er kann das nicht mehr, glaubt nicht mehr an Frieden.
Die, die hierher kamen, hätten bedenken müssen, was danach passiert. Jetzt weinen sie, weil die Lage dort so schlimm ist. Ich habe kein Mitleid mit ihnen. Alles, was ich sehe, sind die schönen Augen Hagis, der seine Familie schützen wollte und erschossen wurde. So weit ist es mit mir gekommen. Vielleicht ist es eine Frage der Zeit und ich ändere meine Meinung.
Nur wenige Kilometer südlich, Re'im. Hier trafen sich vor einem Jahr tausende junge Menschen, um zu feiern. Das Nova-Festival. Dieser Knall, Beschuss des Gazastreifens durch Israels Armee. Der Krieg ist zu hören, die Opfer von Re'im hier zu sehen. Mehr als 350 Menschen wurden getötet, etwa 40 entführt. Ihr Bild ging um die Welt. Shani Luke, eine Deutsch-Israelin, auch sie wurde ermordet. An ihrem Grab treffe ich ihre Mutter. Seit Shanis Tod setzt sie sich dafür ein, dass der furchtbare Angriff der Hamas nicht vergessen werde, erzählt sie. Der Hass auf Israel sei weltweit gewachsen, wie auch der Hass der Israelis auf die Palästinenser.
Es gibt viele Familien, wo ihre Familien verloren haben, wo ich auch verstehen kann, dass die jetzt einen Riesenhass drauf haben. Und auf der anderen Seite auch die vielen Zivilisten, wo ums Leben gekommen sind, im Gazastreifen natürlich. Und deren ihre Familienangehörigen, die haben auch jetzt einen größeren Hass. Also der Hass ist größer geworden auf beiden Seiten und es ist schwieriger, es zu überbrücken. Aber ich hoffe, das geht trotzdem irgendwann. Also ich bin immer noch ein Optimist.
Am Abend an einer Straße nahe des Gazastreifens. Einer der Proteste, die seit Monaten wöchentlich stattfinden. Hunderte demonstrieren hier für einen Geiseldeal, bislang ohne Erfolg. Slicha, Entschuldigung, rufen sie deshalb in Richtung der Geiseln.
Nichts wird erreicht werden, bevor alle Geiseln zurück sind, bis sie sicher zu Hause sind. Das ist der einzige Weg, die Lage an allen Fronten sicherer zu machen, sowohl die im Süden wie auch die im Norden.
Die Regierung muss verstehen, wie wichtig die Geiseln sind. Wenn die sie nicht zurückholen, dann weiß ich nicht, ob ich in diesem Land noch leben kann. Hatikva, die Hoffnung, singen sie zum Ende, wie immer. Auch wenn die meisten hier die Hoffnung ein Jahr nach dem 7. Oktober verloren haben. Einer der Kibbuze, die am 7. Oktober am meisten zerstört wurden, heißt Nir Oz, nur 1,5 Kilometer von Gaza entfernt. Dort habe ich Rita Liefschitz getroffen, die im Kibbuz gewohnt hat. Am Morgen des 7. Oktober wurden ihre Schwiegereltern entführt. Rita selbst war nicht da und konnte nicht helfen, worunter sie bis heute leidet. Ihre Schwiegermutter hat die Hamas wieder freigelassen. Der Schwiegervater aber, der über 80 ist, ist eine der ältesten verbliebenen Geiseln in den Händen der Terrororganisation. Und um sich ihm nahe zu fühlen, kommt Rita immer wieder nach Nir Oz und trinkt auf der zerstörten Terrasse ein Bier, so wie sie es früher gerne zusammengetan haben. Tja, und jetzt hat Rita mich auf ein Bier und ein Gespräch eingeladen. Und sie versteht auch ein bisschen Deutsch.
L'chaim.
L'chaim.
Yes. Thank you.
Thank you, Rita.
Auf Großvater, auf dass er zurückkommt, vielleicht ja gerade jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Stellen Sie sich vor, er könnte spüren, dass Sie jetzt hier sitzen und mit ihm ein Bier trinken. Denn es ist so nah. Ja, ich weiß, manchmal möchte ich einfach nur rüberrennen, um ihn zurückzuholen. Aber er würde das nicht zulassen, denn ich würde mein Leben damit aufs Spiel setzen.
Rita, können Sie uns kurz erzählen, was mit Ihrer Schwiegermutter und mit Ihrem Schwiegervater am 7. Oktober passiert ist? Was haben Sie hier erlebt?
Beide wurden morgens um 8:45 hier gekidnappt. Um 8:30 hatte er mit Odettes Schwester gesprochen. Und er sagte, er habe gleich morgens um 5:30 schon zu seiner Frau gesagt, dass sich Israel im Krieg befinde. Sie hörten die Terroristen in der Nähe und lasen in den WhatsApp-Gruppen mit. Und zu seiner Schwester Talma sagte er, in 5 Minuten ist die Armee hier. Denn er war selber 1967 und 1973 und auch 1982 in der Armee. Der Vater meines Sohnes war auch in der Armee und kämpfte im Krieg im Libanon. Aber hier gab es für 8 Stunden keine Armee. Sie wurden von der Hamas gekidnappt. Er lag hier. Das war das Letzte, was seine Frau von ihm sah. Sie wurde nach 17 Tagen freigelassen. Das Letzte, was sie von ihm sah, war, dass er hier lag. Und sie dachte, er sei tot. Fühlen Sie, dass er noch dort ist? Ja, ich fühle, dass er noch dort ist. Und ich kann fühlen, dass er noch am Leben ist. Ich hoffe, dass sich eine Familie dort um ihn kümmert. Er brachte jede Woche Kinder von der palästinensischen Grenze nach Jerusalem zur Chemotherapie. Ich hoffe, es gibt eine Familie, die sich um ihn kümmert. Denn jetzt kann er diese Kinder nicht mehr zur Chemotherapie bringen. Er war immer für die Palästinenser, für Menschenrechte. Und er war der Erste, der Arafat traf und ihm sagte, dass es Frieden geben müsse. Das, was mir im Herzen wehtut, ist, dass er immer noch nach 100 Tagen, nein, sogar ein ganzes Jahr dort ist. Er ist der einzige Urgroßvater und er hat ihnen immer geholfen. Es tut mir im Herzen weh, dass er nicht zu Hause ist. Und es tut mir im Herzen weh, dass ich ihm nicht helfen kann, um ihn nach Hause zu bringen.
Was bedeutet ihm dieser Ort, der so kaputt ist?
Dieser Platz ist kaputt. Alles kaputt.
Dieser Ort ist komplett zerstört. 80% des Hauses sind niedergebrannt, wie Sie sehen. So sieht das Haus von Odette und Jochevet jetzt größtenteils aus. Sein Piano da drüben, ich kann Ihnen das gleich zeigen.
Aber es ist Ihr Haus, hm? Es ist Ihr Haus.
Das ist deren Haus. Für mich ist es sehr schwierig, herzukommen. Und für sie ist es das auch. Sie hat alles verloren. Und jetzt hat sie auch noch ihren Ehemann verloren. Sie wartet darauf, dass er zurückkommt. Sie ist sehr stark.
Wie hat sich ihr Leben in diesem einen Jahr verändert?
Wie habe ich mich verändert? Ich fühle jetzt Schmerz. Das hat sich verändert. Ich habe immer das Positive in den Dingen gesehen, genau wie Großvater. Aber in der jetzigen Lage ist das sehr schwierig.
In all situations. In this situation, it is very difficult.
Ich will stark sein für meine Mitmenschen. Ich gehe aufrecht. Aber mein Herz ist gebrochen. Ich fühle großen Schmerz. Ich fühle keinen Zorn, denn sie haben es noch schwerer als ich.
Was erwarten Sie von der Regierung?
Ich bin sehr enttäuscht von der Regierung. Das erste Mal in meinem Leben schäme ich mich für Israel. Ich habe dieses Land stets geliebt. Ich liebe es immer noch. Ich war immer stolz auf dieses Land. Aber zum ersten Mal seit 40 Jahren schäme ich mich für Israel und für die Regierung. Die gesamte Regierung, auch für die Opposition.
Actually, from the whole government, also from the opposition.
Rita, wie wird in 2 Jahren dieser Ort aussehen? In your imagination.
Okay. 2 years is. 2 Jahre sind möglicherweise zu wenig Zeit. Wir müssen zuerst den Terror der Hamas stoppen. Wir müssen die Palästinenser von Israel befreien. Und wir müssen uns mit der ganzen Welt darauf verständigen, dass wir alle gemeinsam für eine bessere Bildung für die Kinder sorgen. Die Leute sagen immer, ja, aber das palästinensische Volk stand hinter Hamas. Sie hatten doch gar keine Wahl. Man hielt ihnen die Pistole an den Kopf. Sie haben ihnen beigebracht zu morden. Wir müssen für Bildung sorgen. Wir müssen Gaza in einen schönen Ort verwandeln. Aber zuerst müssen die Geiseln zurückkommen. Und dann müssen wir anfangen, die Menschen, unsere Leute, zu bilden, auch mit Hilfe des Fernsehens. Denn wir sind diejenigen, die den Frieden schaffen müssen, nicht die Politiker. Das ist der Weg. Auf Saba, auf das Odette mit uns hier ein Bier trinkt und auf das seine Träume wahr werden.
Die Angreifer haben nur wenige Minuten gebraucht, bis sie hier waren im Kibbuz. So nah ist Gaza, man kann es mit bloßem Auge da hinten erkennen und ich kann sogar die Rauchwolken erkennen von den israelischen Luftangriffen. Seit einem Jahr herrscht dort Krieg und es ist ein Krieg, in dem die Zivilbevölkerung alleine gelassen wird von ihrer eigenen Regierung, wenn man die Hamas denn noch so nennen darf. Denn vor vielen Jahren wurde sie gewählt, aber längst verschanzt sich die Terrororganisation unter Wohngebäuden und unter Schulen. Und um die Bevölkerung kümmert sie sich nicht. Tja, und so nah Gaza auch sein mag, wir Journalisten, wir dürfen da nicht rein. Und deshalb wird auch das, was die Menschen dort selbst veröffentlichen über Social Media, zu einer ganz, ganz wichtigen Quelle. Und manchmal dient es sogar als Vermächtnis.
Let me show you what a day of my tent life looks like.
Medu Halimi, ein TikToker aus dem Gazastreifen mit hunderttausenden Followern. Mit Videos wie diesem zeigt er seinen Alltag im Kriegsgebiet. Wie duscht man in einem Flüchtlingscamp? Lebenstipps in einem schwierigen Umfeld. Es fehlt an allem. Wasser, Nahrung, Strom. Dieses provisorische Zelt dient als Internetcafé. Von hier aus lädt Medu die Videos hoch. So war es bis vor wenigen Wochen. Jetzt bleiben Medus Familie nur noch seine Videos. Ende August wurde der 19-Jährige bei einem israelischen Luftangriff getötet. Medu war das älteste von 5 Kindern. Ich hatte Medu gebeten, sich um das Essen zu kümmern. Er kaufte das Gemüse. Er beruhigte mich. Seine Geschwister wollten die Arbeit aufteilen, aber er wollte alles machen. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Einkaufen auf dem Markt mit seinem Vater, eines der letzten Videos. Nun übernimmt Said, sein Bruder, diese Aufgabe. Noch immer sind die Menschen hier angewiesen auf Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen gelangen. In seinen Videos hat TikToker Medu den täglichen Kampf um die Nahrung für seine Follower festgehalten. Said, sein Bruder, ist erst 16 Jahre alt, muss jetzt Verantwortung übernehmen. Die beiden standen sich sehr nahe. Medu und ich hatten Träume. Wir wollten zusammen lernen und arbeiten. Ich werde meine Träume weiterverfolgen. Allein. Es ist schwer für junge Leute in Gaza. Wir wollen keine Nummer sein, falls wir sterben. Wir sind Menschen mit Träumen. Die aber sind zerstört. Auch Mahmoud Al-Sahai ist TikToker, sieht sich als Teil einer verlorenen Generation. Junge Leute in Gaza hätten kaum etwas, von dem sie träumen können. Ihre Zukunft ist ungewiss. Auch er thematisiert den Kampf ums Überleben. Seine Videos handeln von der Zerstörung, nicht von der Zukunft. Es gibt keine Perspektive für uns. Jeden Tag mache ich dasselbe, seit der Krieg begonnen hat. Dieser Krieg ist das Schlimmste. Er hat uns alles genommen. Es ist auch egal, weil es kein Leben mehr in Gaza gibt. Zurück zu Medos Familie. Er sei ein Träumer gewesen, sagt seine Mutter. Medo wollte in den USA studieren, Psychologe werden, Menschen helfen. So war er, positiv, ein guter Junge. Er wollte uns nie zeigen, dass ihn der Krieg stresste. Er wollte auch die schönen Momente im Leben abbilden, den Menschen Hoffnung geben. Das hat er in unserer Familie bewirkt. Medos letztes Projekt, die kleinen Stecklinge, die er neben dem Zelt pflanzte. Sie sollten als Nahrungsquelle für die Familie dienen, bis der Krieg zu Ende ist. Jetzt kümmert sich Medos Familie um die Pflanzen.
Am Tag vor dem Jahrestag rückte die israelische Armee heute erneut mit Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens vor. Die Hamas habe versucht, sich rund um die Stadt Jabalia neu zu gruppieren, begründete das Militär den Vorstoß der Panzerverbände. Aus Libanon beschoss heute wieder die Hisbollah Israel und die israelische Armee rund um Beirut nach eigenen Angaben Waffenlager der Terrororganisation. Zudem hatte Premier Netanyahu gestern am späten Abend eine Reaktion auf die jüngste iranische Raketenattacke angekündigt, was nichts anderes als einen direkten Angriff auf den Iran bedeuten würde, der seinerseits dann wieder zurückschlagen könnte. Eine Lösung der Konflikte ohne Militär scheint entfernter denn je zu sein. Hannah Resch.
Sie suchen immer noch nach Überlebenden. In Gaza hat gestern Nacht die israelische Armee eine Schule angegriffen. In ihr laut Armeeangaben eine Kommandozentrale der Hamas. Ob das stimmt, kann nicht unabhängig überprüft werden. In dieser Schule suchten laut Augenzeugen hunderte Menschen Schutz. Ist das ein Kind? Ja. Ahmad. Gestern Nacht wurden fast 100 Verletzte in die Krankenhäuser gebracht, berichten palästinensische Gesundheitsbehörden. Nicht nur von der Schule, sondern auch von einer Moschee, die ebenfalls getroffen wurde, 2 Kilometer weiter. Uns hatte es schon mal getroffen. Meine Frau und meine Töchter wurden getötet. Sie haben uns hierher gebracht und gesagt, dass es hier sicher wäre. Aber schaut, sie haben uns wieder angegriffen. Insgesamt meldet das palästinensische Gesundheitsministerium seit gestern Nacht über 50 Tote. Seit dem Terrorangriff der Hamas seien fast 42.000 Palästinenser getötet worden. 14.000 davon Kinder, sagen die Vereinten Nationen. 200 Kilometer weiter nördlich an der Grenze zwischen Israel und Libanon beschießt die Hisbollah weiterhin den Norden Israels. Ungeachtet aller Aufrufe zu einer Waffenpause setzen die Hisbollah und Israel die gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am frühen Sonntagmorgen bombardierte die israelische Armee die südlichen Vororte von Beirut. Es sei der bisher größte Angriff Israels auf die libanesische Hauptstadt gewesen, sagten Zeugen und Militäranalysten. Innerhalb der letzten 2 Wochen sind mehr als 2000 Menschen getötet worden. Auch israelische Bodentruppen rückten weiter vor. Netanyahu besuchte heute die Truppen an der Grenze. Letztes Jahr haben wir einen schweren Schlag erlitten. In den letzten 12 Monaten haben wir die Realität umgekehrt. Israel in der Offensive. Auch ein Gegenschlag auf iranische Ziele wird gerade vorbereitet. Der Zeitpunkt ist noch unklar.
Deutscher Botschafter in Israel ist seit gut 2 Jahren Steffen Seibert. Den 7. Oktober hat er hier in Israel miterlebt und er ist bei den meisten wichtigen Treffen auch mit der israelischen Regierung dabei. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, hierher. Guten
Danke
Abend, Steffen Seibert.
Danke für die Einladung. Danke.
Herr Seibert, mit Blick nach Gaza, mit Blick Richtung Libanon, mit Blick ins Westjordanland, überall dorthin, wo Israel seine Feinde bekämpft, letztlich auch mit Blick auf den Iran. Wie brenzlig ist die Situation für den Nahen Osten im Moment? So brenzlig wie seit Jahrzehnten nicht, wie viele sagen?
Es ist sehr brenzlig, weil Israel tatsächlich an all diesen Fronten, die Sie genannt haben, Krieg führt, sich wehrt gegen Angriffe. Man darf ja nicht vergessen, Iran hat Israel angegriffen. Man darf nicht vergessen, Hisbollah hat seit dem 8. Oktober Israels Norden nahezu täglich angegriffen. Die Hamas ist auch immer noch im Angriffsmodus, soweit sie das kann. Die Houthis greifen an, also all diese Fronten sind Fronten, auf die Israel reagiert und reagieren muss. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Interesse, dass am Ende nicht der eine große regionale Krieg daraus wird, sondern dass es auch wieder Raum für politische und diplomatische Lösungen gibt.
Sie sagen reagieren. Nun gibt es auch einige, die sagen, Israel eskaliert an allen möglichen Fronten, um die Feinde abzuschrecken, um letztendlich zu deeskalieren. Also eskalieren, um zu deeskalieren. Ist das eine Logik, die funktionieren kann?
Die Abschreckungslogik spielt hier immer eine Rolle im Nahen Osten. Und trotzdem, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Hisbollah. Die Hisbollah hat am 8. Oktober, einen Tag nach den Terrorangriffen der Hamas, angefangen, aus einer in Anführungszeichen Solidarität mit der Hamas heraus in diese Terroraktion mit einzusteigen. Und seitdem tagtäglich wird der Norden Israels beschossen. Vollkommen klar zu Israel gehörendes Gebiet, nicht irgendwie umstrittenes Gebiet. Und dieser ganze Landstrich ist unbewohnbar seit dem 8. Oktober. 60.000, 70.000 Israelis können nicht zu Hause sein. Darauf hat Israel jetzt nach einem Jahr, nachdem die Situation sich an keiner Stelle verbessert hat, reagiert. Und natürlich jetzt sehr machtvoll reagiert, sehr wuchtig reagiert. Und auch da hoffen wir, dass der Zeitpunkt jetzt sehr schnell kommt, wo man auch wieder in eine politische Lösung hineingeht. Denn nur militärisch ist der Frieden nicht herzustellen. Das ist völlig klar.
Sagen auch trotzdem viele Menschen, die wir hier sprechen, auf unserer Reise durch das Land, das, was zum Beispiel jetzt gerade wieder in Gaza passiert. Ja, warum so viele unschuldige Opfer? Warum so viele Zivilisten, die dabei ums Leben kommen? Diese Frage stellt sich ja auch hier innerhalb Israels immer wieder. Bei denen
ja, auf Gaza bezogen ist das auch ganz sicher so. Also wir haben jetzt 42.000 Tote in Gaza. Jetzt ziehen wir mal 16, 17, 18.000 Hamas-Kämpfer ab. Dann bleiben immer noch weit über 20.000 Tote, die Männer, Frauen, Kinder sind, die nicht Hamas-Terroristen waren. Und das ist natürlich ein unerträglicher Zustand. Und für uns, die wir ja auch mit Werten in der Welt unterwegs sind, muss ja immer klar sein, dass ein Leben eines palästinensischen Kindes genauso viel wert ist wie das Leben eines israelischen Kindes. Und deswegen sagen wir ganz klar, der Gaza-Krieg, der jetzt irgendwie so dahin geht, ohne noch ein Krieg im großen Stil zu sein, aber eben auch den Weg zum Frieden nicht gefunden hat, der muss enden. Und ganz besonders muss er enden, weil die Geiseln freikommen müssen. Das, finde ich, ist ein riesiger Skandal, dass seit Wochen und Wochen es überhaupt keine Versuche mehr zu geben scheint, diese über 100 Menschen in die Freiheit zu holen, die Geiseln sind seit 365 Tagen, unter ihnen deutsche Staatsbürger. Dass davon im Moment keiner spricht, das macht mich sehr unglücklich.
Naja, viele Menschen hier in Israel tun das sehr wohl, viele Menschen, die Woche für Woche hier auf die Straßen gehen. Ein anderes Ding ist, jetzt wird jederzeit ein nächster Angriff Israels auf den Iran erwartet. Welchen Einfluss haben die israelischen Verbündeten da noch? Allen voran natürlich die USA, aber auch Deutschland. Macht Netanyahu letztlich, was er will im Moment?
Also zunächst mal haben diese Verbündeten, Deutschland, die Amerikaner, ja den Iran auch dringlich gewarnt, nicht zu eskalieren und keine Angriffe gegen Israel zu starten. Wir haben am Dienstag vergangener Woche erlebt, dass der Iran ziemlich mächtig zugeschlagen hat. Das war eine Nacht im Luftschutzraum für fast 10 Millionen Israelis, die sie, glaube ich, so nicht vergessen werden. Das hatte eine ganz andere Qualität als das, was von Hamas kommt. So, und nun sagt Israel, sie werden darauf reagieren. Natürlich hoffen wir, dass diese Reaktion nicht so ausfällt, dass sie geradezu logisch vom Iran wieder mit einer nächsten Eskalation beantwortet wird, weil ich glaube, niemand, weder Israels Sicherheit noch jemand in der Region, kann im Moment daran interessiert sein, dass es eine Eskalation zum regionalen, zum großen Krieg gibt.
Und über allem steht die Frage, wie kann der Nahe Osten, wie kann Israel wieder zum Frieden kommen, zur Ruhe kommen? Denn eine Zwei-Staaten-Lösung scheint ja so weit entfernt wie nur irgendwas im Moment.
Heute scheint sie weit entfernt und trotzdem kann man sich keinen anderen Weg zu einem Frieden vorstellen. Und unsere Position als Deutsche, als Bundesrepublik Deutschland ist sehr klar. Wir stehen an der Seite Israels und darin, es besteht überhaupt kein Widerspruch dazu, dass wir genauso kraftvoll fordern, dass die Palästinenser in Würde und Souveränität in ihrem eigenen Staat leben müssen. Diese Dinge sind nicht ein Widerspruch, sie hängen ganz eng zusammen und diese beiden Dinge zusammen werden Sicherheit ergeben. Das ist heute, das klingt heute wie etwas, was schwer zu erreichen ist, aber das muss der Weg sein und das muss unsere Position als Verbündete, als Freunde Israels sein, aus Freundschaft zu Israel.
Jetzt gibt es ja die Hoffnung bei einigen, dass Israel die Schwäche der Hamas und der Hezbollah im Moment nutzen könnte, nutzen müsste, um intelligent zu verhandeln. Wie wichtig ist es, dass Israel diese Chance nicht verstreichen lässt?
Es ist wichtig, dass Israel in dieser enormen Katastrophe, die der 7. Oktober bedeutet, und er ist bis heute eine Katastrophe, trotzdem die Möglichkeit erkennt oder die Gelegenheit erkennt, um seine Politik gegenüber den moderaten Kräften in Palästina und den moderaten Kräften in der arabischen Welt zu verändern. Und da konstruktiv zusammen mit diesen Kräften, die es gibt, auf einen besseren Weg zu kommen.
Steffen Seibert, Botschafter in Israel, wir danken sehr für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich danke.
Und das Gespräch mit Botschafter Steffen Seibert haben wir früher am Abend aufgezeichnet. Liebe Zuschauer, wir sind in Tel Aviv und von hier aus melden wir uns gleich wieder, aber erstmal kurz nach Hamburg und zu Konstantin Schreiber mit den Nachrichten.
In Deutschland wird in diesen Tagen in vielen Städten mit Demonstrationen an den Terrorüberfall der Hamas erinnert. Bei einer Veranstaltung in München forderte der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster eine sichtbare und nachhaltige Zivilcourage gegen Hass und Antisemitismus. Auch Bundeskanzler Scholz rief zur Solidarität mit jüdischen Gläubigen auf. Antisemitismus sei weder für den Staat noch die Gesellschaft hinnehmbar.
Es darf niemals sein, dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens hier in Deutschland in Angst und Schrecken leben müssen. Dass Juden sich nicht mehr trauen können, mit ihrer Kippa aus dem Haus zu gehen. Dass Jüdinnen und Juden an deutschen Hochschulen lieber nicht mehr sagen, dass sie jüdisch sind.
Die deutsche Wirtschaft schrumpft offenbar weiter. Die Bundesregierung geht nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung von einem Minus von 0,2% im laufenden Jahr aus. Zuletzt hatte sie noch mit einem geringen Wachstum gerechnet. Schon im vergangenen Jahr war die Wirtschaft in der Rezession. Es gab ein Minus von 0,3%. Am Mittwoch will Wirtschaftsminister Habeck die Wachstumsprognose für 2024 offiziell vorstellen. Die FDP macht in der Migrationspolitik weiter Druck auf die Ampelpartner. In einem 9-Punkte-Papier fordert die Bundestagsfraktion unter anderem, mehr Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Außerdem verlangt sie für Ausreisepflichtige Leistungskürzungen. Fraktionschef Dürr sagte der Bild am Sonntag, es komme jetzt auf die Grünen im Bund an. Auf Länderebene haben sich die Grünen bereits für weitere Verschärfungen eingesetzt. Und nun zum Sport. In der Fußball-Bundesliga bleibt Leipzig weiter ungeschlagen. Die Mannschaft setzte sich mit einem Tor von Openda 1:0 gegen Heidenheim durch. Bayern München kassierte dagegen einen Dämpfer. Trotz großer Dominanz kam der Rekordmeister bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 3:3 Unentschieden hinaus.
Frankfurt feiert den Last-Minute-Punkt wie einen Sieg. Ein spektakuläres 3:3. Zweiter gegen Erster, mehr Topspiel geht nicht. Und die Bayern in Rot verlieren keine Zeit. 0:1 Kim nach einer Viertelstunde. Die Bayern dominant und Frankfurt kann nur auf Konter lauern. Und die sind bärenstark. Knauf schickt Marmoush und der Bundesliga-Torschütze Nummer 1 trifft mit großer Selbstverständlichkeit gegen Manuel Neuer. Damit nicht genug. Marmoush hat auch den Blick für Stürmer Ekitike. Nächster Konter. Nächstes Tor. Frankfurt dreht das Spiel nach einer guten halben Stunde. Die Bayern antworten prompt. Nur 3 Minuten nach dem Rückstand. Upamecano 2:2. Der Schlusspunkt einer turbulenten ersten Hälfte. Die individuelle Klasse von Ulisse bringt den spielerisch überlegenen Bayern das 3:2. Nur Frankfurt hat gerade einen überragenden Marmoush, der in der 4. Minute der Nachspielzeit das Frankfurter Stadion mit dem 3:3 erbeben lässt. Die Bayern sind trotzdem weiter Tabellenführer der Bundesliga.
Auch der VfB Stuttgart sichert sich in der Nachspielzeit einen Punkt gegen die TSG aus Hoffenheim. Dabei startet Hoffenheim in Blau deutlich besser in die Partie als der VfB. Der deutsche Nationalspieler Mittelstädt verhindert den frühen Rückstand. Danach gibt's wenig spielerische Höhepunkte, kurz vor der Pause aber die TSG mit einem tollen und schnellen Spielzug. Stuttgarts Mittelstädt verliert und klärt den Ball nicht richtig. Volonté, Gendry ist der Nutznießer und erzielt die 1:0-Führung für die Gäste aus Hoffenheim. In den letzten 21 Bundesligaspielen hat Stuttgart immer getroffen. Sie drängen auf den Ausgleich. Und dann bekommt Akpoguma den Ball an die Hand und Schiedsrichter Harm Osmars gibt, nachdem der Videoschiedsrichter eingreift, den Strafstoß. Ermedin Demirovic gegen Baumann. 1:1 im Nachschuss, der Ausgleich für Stuttgart in der letzten Minute.
Und hier noch der Blick aufs Wetter. Morgen anfangs im Nordosten Regen, dann vor allem im Südosten und Nordwesten freundliche Abschnitte. Später vom Südwesten bis in die Mitte Regen und einzelne Gewitter. Höchstwerte 14 bis 23 Grad. Das waren die Kurznachrichten aus Hamburg und damit zurück zu Jesse Bellmer in Tel Aviv.
Vielen Dank, lieber Konstantin, und viele Grüße nach Hamburg. Tja, wir haben in dieser Sendung schon viel über das Wie weiter im Nahen Osten gesprochen und da ist uns auch viel Ratlosigkeit begegnet. Deshalb haben wir an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Seiten gefragt, worauf hofft ihr und was wünscht ihr euch? Und das sind die Antworten.
I really feel like ich habe wirklich das Gefühl, dass die Menschen jetzt anfangen müssen, sich gegenseitig zu lieben. Wir sind eine zerrissene Gemeinschaft. Wir sind ein zerrissenes Land. Es gibt extreme Ideen zwischen links, rechts, religiös und nicht religiös. Wir müssen als Gemeinschaft heilen. Wir müssen uns anders organisieren und hoffentlich dieses Land wirklich zusammenbringen.
Ich wünsche mir, dass es keine Grenzen mehr gibt. Ich weiß, ich bin eine Träumerin, aber das ist mein Traum. Halten Sie das für realistisch? Ich weiß nicht, ob zu meinen Lebzeiten, aber natürlich ist das realistisch.
Wir hoffen auf Gott, dass in 5 Jahren die Wirtschaft und das Bildungswesen florieren, dass es durchgehend Bildung gibt, dass die Universitäten für die Studenten wieder instand gesetzt werden und dass unsere Leute, die Gaza verlassen haben, zurückkehren werden, dass Gaza wieder aufgebaut wird, dass alles besser sein wird als vorher, dass die Straßen, Häuser und alles, was zerstört wurde, wieder aufgebaut wird.
Liebe Zuschauer, das waren die Tagesthemen aus Tel Aviv für heute. Morgen melden wir uns wieder von hier und machen Sie aber auch sehr gerne aufmerksam auf eine ARD-Sondersendung zum 7. Oktober, morgen bereits um 20.15 Uhr im Ersten und auf eine Dokumentation in der Mediathek darüber, wie der Nahostkrieg Deutschland spaltet. Wir senden ganz herzliche Grüße aus Tel Aviv, sagen Tschüss und wünschen eine ruhige Nacht. Tschüss.